Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Hier ist Sandra Pfister. Guten Tag. Klar ist, wir reden jetzt gleich über Zölle, über Gegenzölle und dann nochmal Gegenzölle gegen die Gegenzölle. Und China hat jetzt auf die Gegenzölle der Gegenzölle nochmal Gegenzölle draufgeschlagen. Ganz frisch 50% mehr Zölle für alles, was aus den USA kommt. Kaum jemand blickt da noch durch. Auch Unternehmen müssen sich da mühsam reinarbeiten. Wo spüren deutsche Unternehmen die Zölle? Das schauen wir uns an. Denn heute ist es soweit. Heute sind sie in Kraft getreten. Die Zölle, die Trump fast jedem seiner Handelspartner auferlegt hat. Friends and foes gleichermaßen. Also Freund und Feind sozusagen. Denn für ihn gibt es nur noch quasi Staaten, die die USA ausnehmen und über den Tisch ziehen. Ein weiteres Thema, künstliche Intelligenz made in Europe, wie die EU KI pushen will. Sie hat einen Plan. Bedingungsloses Grundeinkommen macht nicht faul, sagt zumindest die erste belastbare Langzeitstudie bei einem Grundeinkommen von 1200 Euro pro Monat. Auch das besprechen wir. Und erstmal sprechen wir jetzt über die Zölle mit Sebastian Schreiber an der Börse in Frankfurt. Denn die Kurse, die rutschen ja weiter. Vorher aber, Sebastian, holen wir mal tief Luft und verweilen kurz in Deutschland. Denn hier und heute bildet sich jetzt eine neue Regierungskoalition mit Koalitionsvertrag, mit allem drum und dran. Die hätte sich sicher einen anderen Start gewünscht als mitten im Trumpschen Zollgewitter. Viel ist noch nicht raus, aber klar ist schon, die SPD bekommt das Finanzministerium. Sebastian, wie wird es wohl ankommen?
Tja, Sandra, da kommt am Ende sicher auch darauf an, wer diesen Posten am Ende aus den Reihen, wie wir jetzt hören, der SPD übernimmt und welche Pläne der Koalitionsvertrag dann konkret enthält. Viel wichtiger für die Märkte und für die Unternehmen, würde ich sagen, ist aber, dass es der neuen Koalition dann insgesamt gelingt, irgendwie Ruhe und Klarheit in diese Situation zu bringen und das möglichst schnell. Schauen wir also näher auf diese Lage heute an einem erneut turbulenten Börsentag und das mache ich gemeinsam mit Felix Schmidt. Der ist leitender Volkswirt bei der Berenberg Bank. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag, schön hier zu sein.
Aus der Wirtschaft kommt schon lange die Forderung, der Wunsch nach Reformen. Möglichst schnell soll all das passieren. Die Lage ist für viele Branchen schlecht, für einige sehr schlecht. Was erwarten Sie von der neuen Koalition?
Naja, erstmal ist es natürlich sehr gut, dass die Koalitionsverhandlungen jetzt abgeschlossen sind und dass wir eine neue Regierung haben, die jetzt dann hoffentlich auch bald loslegen wird. Und da geht es natürlich um die strukturellen Probleme in Deutschland, in der deutschen Wirtschaft. Das ist die Infrastruktur, da hat man natürlich schon ein großes Paket jetzt geschnürt. Aber da geht es auch um Dinge wie Bürokratie. Da muss man jetzt gucken, was da die Feinheiten sind, die heute um 15 Uhr vorgestellt werden. Da geht es um die Lohnnebenkosten, die im Zaun gehalten werden müssen. Da geht es um die Digitalisierung und viele weitere Themen. Da muss man jetzt auf die Feinheiten des Koalitionsvertrags dann noch schauen.
Und wie der aussieht, das erfahren wir dann heute im Laufe des Nachmittags. Und wir gucken aber auch auf den Aktienmarkt, auf den DAX an sich, denn da ist heute wieder viel Bewegung drin. Wir schauen mal auf den aktuellen Stand hier. Der DAX ist wieder tiefrot im Minus unterwegs heute. Aktuell das Minus bei 4%, der Stand 19.476 Punkte. Herr Schmidt, heute also neue Verluste, nicht ganz so heftig, wie wir das am Montag gesehen haben. Wie sehen Sie die Lage des Marktes? Worauf kommt es jetzt an?
Ja, also die Unsicherheit ist natürlich noch extrem hoch aufgrund der Zölle aus den USA. Und es wurde schon in der Anmoderation gesagt, die Gegenzölle auf die Gegenzölle auf die Gegenzölle. Da wird es jetzt genau drauf angucken. Schaukelt sich das jetzt immer weiter hoch zwischen den USA und China, sieht es jetzt derzeit so aus. Aber die USA hat ja nicht nur mit China hier den Konflikt begonnen, sondern quasi mit allen Handelspartnern. Und dann muss man auch da schauen, wie wird jetzt die EU reagieren und natürlich noch viele, viele andere Volkswirtschaften, die auch betroffen sind.
Sortieren wir noch mal ein bisschen näher. Diese Schauplätze bleiben noch einen Moment bei China und den USA. Man kommt ja kaum noch mit. Da kommen jeden Tag neue Zollbeträge. 84% sind jetzt seitig von China im Spiel, 104% von Seiten der Vereinigten Staaten. Kann man dann überhaupt irgendwie noch handeln?
Man kann schon noch, es wird aber natürlich immer schwieriger und es wird immer uninteressanter für beispielsweise jetzt chinesische Exporteure, sich auf dem US-Markt zu begeben, weil die Zölle dann so hoch sind, die Abgaben an der Grenze so hoch sind, dass man die Margen verlieren wird und gezwungen ist, die Preise anzuheben und dann eventuell auch nicht mehr mit den in den USA sitzenden Herstellern in Konkurrenz treten kann. Also der Handel wird sich natürlich dann verdünnen, immer weniger werden, für immer weniger Unternehmen interessant bleiben, umso höher die Zölle steigen.
Seit heute Morgen deutscher Zeit 6 Uhr gelten auch weitere Zölle gegen die Europäische Union in Höhe von 20%. Die EU hält sich ja weiterhin etwas bedeckt, fährt zweigleisig. Man hat sich Gegenmaßnahmen in die Schublade gelegt, sage ich mal, will aber noch verhandeln. Wie lange kann Brüssel denn da noch warten?
Ja, also ich glaube, der erste Ansatz ist jetzt, wie Sie gesagt haben, zuerst möchte man in Gespräche gehen, man möchte vielleicht auch was anbieten. Es geht ja immer um den Handelsbilanzüberschuss. Was könnte man da vielleicht mehr einkaufen aus den USA? Da ist natürlich das Thema Energie, Liquefied Gas, aber auch Militärequipment beispielsweise, die man ja wahrscheinlich aus den USA bestellen muss, gegeben der beschränkten Kapazitäten auch hier in Europa. Das ist so das Angebot. Aber gleichzeitig muss man natürlich auch ein Stück weit schon die Drohkulisse aufbauen und sagen, wir könnten natürlich auch mit Gegenzöllen reagieren, wenn es denn nötig wäre. Das wären erstmal die Gegenzölle auf Waren. Und dann sollte es da mehr in die Eskalation kommen, was wir natürlich nicht hoffen. Dann wäre natürlich auch noch das Thema Dienstleistungen und die großen Tech-Giganten aus den USA, die man so bei uns im App Store findet, gegen die man dann eventuell auch noch in Form von beispielsweise Steuern auf Gewinne vorgehen könnte.
Nicht nur im Aktienmarkt ist derzeit viel Musik drin, sondern auch im Anleihemarkt tut sich einiges. In den USA sind die Renditen über Nacht dramatisch gestiegen, vor allem bei langlaufenden Papieren. Da wurden die also verkauft, als seien diese Papiere verdorben. Woran liegt das denn?
Ja, also auch da geht's an dem einen Tag hoch, am anderen Tag runter. Da ist sehr viel Bewegung drin. Die langlaufenden Papiere werden natürlich von verschiedenen Faktoren getrieben. Die werden zum einen von Wachstumssorgen getrieben in den USA. Das zieht die Renditen eher ein Stück weit nach unten. Aber dann auf der anderen Seite Inflationssorgen, die es natürlich auch gibt in den USA, da die Zölle auch die Preise für die US-Konsumenten erhöhen werden, dadurch höhere Inflation. Inflation drückt die Renditen dann wieder nach oben am langen Ende. Also es sind so zwei verschiedene Kräfte, die hier wirken. Und da muss man halt sehen, welche von den beiden Kräften da stärker ist und ob es dann mehr nach oben oder nach unten geht. Aber insgesamt sieht man natürlich, dass die USA durch diese globale Zollkeule, die da aus dem Weißen Haus gekommen ist, derzeit als Volkswirtschaft ein bisschen unter Druck geraten ist. Man sieht es auch im Dollar, der schwach geworden ist. Jetzt wird sich so ein bisschen abgewendet, auch von den US-Staatsanleihen. Also da ist natürlich schon viel Porzellan zerschlagen worden, viel Vertrauen verloren gegangen.
Herr Schmidt, zum Schluss noch kurz der Blick auf die Inflation. Sie haben es angesprochen. Was erwarten Sie denn? Wann sind da möglicherweise auch in den Vereinigten Staaten erste Effekte sichtbar?
Ja, Sie haben es gesagt, die Zölle sind in Kraft getreten, aber vielleicht auch noch interessant, Güter, die schon auf Schiffen verladen sind, die schon registriert wurden, im chinesischen Hafen beispielsweise, als sie abgefahren wurden, auf die wird jetzt bei Ankunft noch der alte Zollsatz, wenn es denn jetzt vor Mitternacht registriert wurde, noch der alte Zollsatz erhoben. Also muss man quasi diese Schiffe, die sich jetzt noch auf den Meeren befinden, da ist es Zoll noch nicht drauf, aber in den nächsten kommenden Wochen wird das natürlich zusehend dann auch bei den US-Verbrauchern ankommen, auch bei den Inflationsraten sich dann bemerkbar machen. Aber ja, mit etwas Zeitverzögerung, also ein paar Wochen, ein, zwei Monate, bis man dann richtig die Effekte sieht.
Sagt Felix Schmidt, leitender Volkswirt der Berenberg Bank. Vielen Dank für den Besuch.
Also gut geht es denen, die Container noch auf die Schiffe gekriegt haben, weil die noch keine Zölle bezahlen müssen. Warum leiden jetzt Pharma- und Chipwerte besonders stark?
Ja, auch das hängt mit dem Zollstreit zusammen. Die Pharmabranche hat US-Präsident Trump jetzt nochmal besonders in den Blick genommen und da mit hohen Zöllen Abgaben gedroht. Das merken im DAX zum Beispiel Fresenius und Merck, die heute deutlich verlieren. Im Chipsektor, das überrascht wenig, sind die Gründe ähnlich.
Und die Gründe sind wahrscheinlich auch beim Öl ähnlich, oder? Das ist nämlich günstiger geworden.
Ja, der Welthandel ist im Umbruch. Das ist ein Bruch, der alle Bereiche erreicht und eben auch die Nachfrage nach Rohstoffen. Der Preis für ein Fass der Sorte Brent ist zum ersten Mal seit 2021 wieder unter die Marke von 60 Dollar je Fass gesunken. Also auch da viel Bewegung im Spiel.
Gut für Autofahrer. Der Dollar, auf den müssen wir noch gucken, der ist deutlich schwächer geworden gestern. Geht es heute weiter so?
Ja, der Euro im Gegenschluss zieht weiter an. Aktuell bekommt man für einen Euro 1,1040 Dollar. Und zum Schluss schauen wir ja immer auch noch auf die deutschen Anleihen. Die Umlaufrendite heute wenig verändert bei 2,41%.
Und Gold?
Der Goldpreis, der ist angezogen bei 3.043 Dollar, ein Plus von 2%.
Danke, Sebastian Schreiber nach Frankfurt an die Börse. Was spüren wir hier in Deutschland schon von den Zöllen? Es gibt in Deutschland ja ziemlich viele Schmerzpunkte in der Hinsicht, denn in kein anderes Land verkaufen deutsche Hersteller so viele Dinge wie in die USA. Noch deutlich mehr als nach China und auch viel mehr als an die direkten Nachbarn Frankreich, Polen oder die Niederlande. Wir wissen schon, dass die Zölle den Autobauern wehtun werden. Audi zum Beispiel hat den Export von Fahrzeugen in die USA schon teilweise gestoppt. Aber wen trifft es sonst und wie sehr? Gregor Lischka hat Antworten.
Donald Trump zeigt sich in der Nacht siegessicher. In den anstehenden Handelskonflikten hätten die USA nämlich einen entscheidenden Vorteil.
The advantage we have over everybody is that we're the big market.
Die Vereinigten Staaten seien der wichtigste Absatzmarkt der Welt und andere Länder damit auf sie angewiesen. Komplett abwegig ist das in Bezug auf Deutschland jedenfalls nicht.
Definitiv. Also gerade als Exportnation ist die USA für Deutschland von besonderer Bedeutung,
sagt Klaus Nieksch, Analyst bei der DZ Bank.
Ist ja nicht zuletzt das größte Exportziel für deutsche Waren.
Tatsächlich, deutsche Exporte in die USA hatten im vergangenen Jahr ein Volumen von 160 Milliarden Euro. Damit liegen die USA als Absatzmarkt für deutsche Unternehmen klar vor China oder auch den direkten Nachbarn Frankreich, den Niederlanden oder Polen. Doch welche Unternehmen und Branchen sind besonders betroffen? Klaus Nieksch hat sich das genauer angeschaut und dazu in dieser Woche eine Analyse veröffentlicht.
Wenn man so den ersten Blick einfach mal auf die Außenhandelsstatistik wirft, dann wären schlicht und einfach Automobilindustrie, Maschinenbau, die Pharmaindustrie und die Elektrotechnik alleine für mehr als 2/3 der deutschen Exporte in die USA verantwortlich.
Aber
nun ist der reine Blick auf diese Außenhandelsstatistik natürlich nicht so ganz zielführend.
Denn die Exportzahlen allein sagen noch nicht, wie abhängig eine Branche tatsächlich vom US-Geschäft ist. Es kommt darauf an, welchen Anteil der US-Markt für die jeweilige Branche insgesamt hat. Klaus Nieksch nennt ein Beispiel.
Also das Beispiel Pharmaindustrie zeigt ja, das ist eine bei weitem nicht so große Branche, die aber trotzdem einen sehr, sehr hohen Anteil an Ausfuhren in die USA hat.
Fast 1/4 der Pharmaexporte gehen in die USA.
Wenn denn mal Zölle auf Pharmaprodukte kommen, dann wäre das sicherlich deutlich schlimmer für die Unternehmen, als das bei der Automobilindustrie oder beim Maschinenbau der Fall sein könnte.
Bisher sollten auf pharmazeutische Produkte eigentlich Ausnahmen bei den Zöllen gelten. Aber das dürfte sich bald ändern. Trump kündigte heute Nacht massive Zölle auch für die Pharmabranche an.
So we're going to be announcing very shortly a major tariff on pharmaceuticals.
Das Ziel, die Produktion soll zurück in die USA geholt werden.
And when they hear that, and they're going to be opening up their plants all over the place in our country.
Nachfrage beim Darmstädter Pharmakonzern Merck. Da heißt es, man werde die Zollankündigungen sorgfältig prüfen, allgemein sei man strategisch gut aufgestellt und habe bereits umfassende Vorbereitungen getroffen. Was genau das heißt, bleibt unklar, aber ein Blick auf andere Unternehmen zeigt, dass hinter den Kulissen offenbar schon einiges passiert. Die Lufthansa Cargo etwa ist als Frachtairline natürlich auch von möglichen Zollbarrieren und Handelskonflikten betroffen. Meldet aktuell aber noch ein steigendes Frachtaufkommen in die USA.
Wir bei Lufthansa Cargo haben in den vergangenen Wochen eine deutlich erhöhte Nachfrage nach Transporten in die USA beobachtet.
Julia Leukel, Pressesprecherin bei der Lufthansa Cargo.
Das hängt unter anderem damit zusammen, dass einige große Pharmaunternehmen mit Produktionsstandorten in Europa die Produktion kurzfristig hochgefahren haben und Transporte in die USA beschleunigt haben. Und ähnliche Muster haben wir auch bei Automobillieferungen aus Europa in die USA beobachtet.
Die deutschen Unternehmen, sie stecken schon mittendrin im Handelskonflikt.
Die EU, auf die schauen wir jetzt, die gilt als ziemlich abgehängt im internationalen Wettlauf um künstliche Intelligenz. Die anderen erfinden was und machen ein Geschäft daraus. Die EU reguliert lieber, kritisieren viele. Kein Wunder, dass die großen erfolgreichen KI-Unternehmen eher woanders wachsen. Eine Handvoll erfolgreicher KI-Firmen haben wir hier, muss man fairerweise sagen, aber mehr wäre besser. Die EU hat jetzt einen Plan, einen KI-Aktionsplan. Unsere Korrespondentin Annabel Brockhus hat sich den angesehen. Annabel, um den kritischsten Punkt mal gleich anzusprechen, will die EU ihre strenge KI-Regulierung jetzt aufweichen?
Ich würde vielleicht noch mal kurz daran erinnern, was diese KI-Regulierung eigentlich ist. Das ist nämlich das erste KI-Gesetz weltweit. Und es legt fest, welche Art von KI in der EU erlaubt ist und was verboten ist. Verboten ist zum Beispiel, wenn KI soziales Verhalten bewertet. Eingeschränkt erlaubt ist zum Beispiel Gesichtserkennung. Also aus Sicht der EU geht es erstmal darum, Bürger zu schützen und Produkte sicherer zu machen, also KI als Produkt. Und das KI-Gesetz ist aktuell in der Umsetzungsphase. Und deswegen hat die Kommission dann heute, als sie ihren KI-Plan vorgestellt hat, betont, dass dieses Gesetz nur funktionieren kann und sich voll entfalten kann, wenn es sich auch umsetzen lässt. Und damit komme ich dann auch zu deiner Frage. Aufweichend direkt sagt die Kommission hier nicht, aber sie will prüfen, inwieweit die Regulierung Innovation behindert, vor allem Innovationen von Start-ups und kleineren, mittleren Unternehmen. Deswegen will sie jetzt die Regulierung und auch andere digitale Gesetze, die damit reinspielen in die Innovation, einem sogenannten Fitness-Check, wie sie sagt, unterziehen. Und speziell für diese KI-Regulierung will sie auch einen Service-Desk einrichten. Da können sich dann Unternehmen und Startups hinwenden, wenn sie Fragen bei der Umsetzung haben. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, die Kommission hat für die zweite Jahreshälfte schon ein Vereinfachungspaket von Digitalregeln angekündigt.
Okay, da müssen wir also nochmal hingucken. Was ist denn mit den Daten? Wir haben ja hier in der EU einen strengen Datenschutz, während die US-Konzerne nahezu alle Daten absaugen können. Will die EU-Kommission daran?
Also die EU-Kommission ist sich sehr bewusst, das merkt man auch, wenn man den Plan liest, dass man Daten braucht, wenn man KI-Modelle trainieren und nutzen will. Man braucht viele Daten und man braucht gute Daten. Und die Kommission sagt, sie will auch dafür europäische Daten haben und nicht zum Beispiel amerikanische Daten. Deswegen prüft sie jetzt auch hier, inwieweit die Datenschutzregeln der EU mit den Bedürfnissen von den Unternehmen zusammenpassen. Hier sagt sie vor allem, will sie Komplexität und den Verwaltungsaufwand verringern. Da geht es dann vor allem um die Datenschutzgrundverordnung. Es geht aber auch um Urheberrechte zum Beispiel. In den USA wurden ja Bücher genutzt oder Bilder von dem Anime-Studio Ghibli. Und das hat für sehr viel Kritik gesorgt und das will die EU-Kommission natürlich vermeiden. Aber was dann sozusagen diese Prüfung der Datenschutzregeln ergibt, das erfahren wir dann auch erst in der zweiten Jahreshälfte.
Und dann verabreden wir uns wieder, Annabel Brockus aus Brüssel, zur neuen EU-KI-Strategie. KI könnte ja eine Menge Jobs überflüssig machen, wie vorher schon Maschinen, Roboter und digitale Tools. Wenn der Gesellschaft irgendwann mehr oder weniger die Arbeit ausgeht, dann wäre es doch gut, wenn es so etwas gäbe wie ein bedingungsloses Grundeinkommen. Dann hätten wir auch mehr Zeit füreinander, zum Beispiel für Pflege. Abgesehen davon, ob das bedingungslose Grundeinkommen finanzierbar wäre, 1200 Euro pro Monat für jeden in dem Fall, war eine der großen Fragen immer, ob sich nicht wahnsinnig viele einfach in die soziale Hängematte legen würden mit so einem Grundeinkommen. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, der IW, kommt in seiner ersten Langzeitstudie zum Grundeinkommen zu dem Ergebnis, würden sie nicht. Clara Hoheisel hat sich das genauer angesehen.
Eine Teilnehmerin hat mit dem Grundeinkommen eine Schwimmschule gegründet und diese hat nun 5 Standorte und beschäftigt 20 Mitarbeitende.
So beschreibt Clara Simon, Vorstandsvorsitzende des Vereins Mein Grundeinkommen, was aus monatlich 1200 Euro werden kann, wenn Menschen frei über zusätzliches Geld verfügen. Die Geschichte sei ein Beispiel dafür, was finanzielle Sicherheit ermöglichen kann. Simon hat heute in Berlin die erste Langzeitstudie zum bedingungslosen Grundeinkommen vorgestellt. Ein Gemeinschaftsprojekt des gemeinnützigen Vereins Mein Grundeinkommen und des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, kurz DIW.
Wir haben gesehen, was ein Grundeinkommen im Leben von Menschen verändern kann,
sagt Clara Simon. Seit dem Start im Jahr 2020 haben 122 ausgewählte Teilnehmende 3 Jahre lang monatlich 1200 Euro erhalten, ohne Gegenleistung. Kernbefund? Ein bedingungsloses Grundeinkommen führt nicht zu einem Rückzug aus dem Arbeitsleben, sagt Clara Simon.
Die Daten zeigen, die Menschen in der beforschten Gruppe haben durch das Grundeinkommen nicht aufgehört zu arbeiten.
Auch die Zahl der Arbeitsstunden sei weitgehend stabil geblieben, die Teilnehmenden zufriedener im Job. Das Geld, das den Leuten zur Verfügung gestellt wurde, kommt aus Crowdfunding. Was die Teilnehmenden damit gemacht haben, wurde ebenfalls ausgewertet. Der Studie zufolge haben sie 1/3 gespart. Rund 8% wurde gespendet oder an Familie und Freunde weitergegeben. Für viele habe das zusätzliche Geld mehr Möglichkeiten eröffnet, sagt Susanne Fiedler, Psychologin an der Wirtschaftsuniversität Wien.
Wenn wir uns die Vergleiche angucken zwischen einer Grundeinkommensgruppe, die von uns das Geld erhält für 3 Jahre, und einer Kontrollgruppe, dann sehen wir, dass über den Zeitraum der Studie hinweg die Studienteilnehmerinnen, die das Geld erhalten, sich sehr viel entscheidungsfreier, sehr viel autonomer fühlen und mehr Gestaltungsspielraum in ihrem eigenen Leben erleben.
Ein Großteil der Bevölkerung hätten laut Berechnungen von DIW und Mein Grundeinkommen e.V. durch ein bedingungsloses Grundeinkommen mehr Geld zur Verfügung, sagt Clara Simon.
83% der Menschen in Deutschland hätten mehr Geld auf dem Konto. Besonders profitieren dann die Menschen mit kleineren und mittleren Einkommen. Und das halten wir in Zeiten wachsender sozialer Ungleichheit für dringend notwendig.
Für Jürgen Schupp vom DIW ist vor allem entscheidend, wie sich die Ergebnisse auf die gesellschaftliche Debatte auswirkt.
Wir hoffen, dass unsere Feldstudie zur Versachlichung der in Deutschland ja sehr polarisiert geführten Diskussion und zum Abbau von Klischees rund um das bedingungslose Grundeinkommen beizutragen vermerkt.
Seit langem wird das bedingungslose Grundeinkommen kontrovers diskutiert. Kritiker des Konzepts bezweifeln, dass es funktioniert, wirtschaftlich und gesellschaftlich. Die Studienautoren wollen mit den nun vorgelegten empirischen Ergebnissen die Diskussion erstmals auf eine fundiertere Ebene heben.
So viel zum Grundeinkommen. Die erste Langzeitstudie hat ausgewertet, wie Menschen sich verhalten, wenn sie ein Grundeinkommen erhalten, ein bedingungsloses. Jetzt kommen wir zur Wirtschaftspresseschau. Angesichts der Zollpolitik von US-Präsident Trump fragt sich das Handelsblatt, wo eigentlich die Akteure mit Sachverstand geblieben sind.
Angesichts der Zollpolitik von US-Präsident Trump fragt sich das Handelsblatt, wo die Akteure mit Sachverstand geblieben sind. Der US-Präsident glaubt tatsächlich, dass er mit jedem Land eine ausgeglichene Handelsbilanz erzwingen muss. Wer kann in dieser Situation die Stimme der Vernunft sein? Scott Bessent, der US-Finanzminister, könnte eine solche Stimme sein. Immerhin kennt er sich als ehemaliger Hedgefondsmanager auf den Finanzmärkten aus. Doch in Interviews plappert er wie ein Papagei Trumps Thesen nach. Vielleicht auch, um sein politisches Überleben zu sichern. Bleibt noch Jerome Powell, Chef der US-Notenbank Fed. Auch er hat Fehler gemacht, hat anfangs zu zögerlich auf die steigende Inflation reagiert. Aber er ist ein Konservativer, kein Populist, eine durch und durch integre Persönlichkeit. Und die Fed ist eine Institution, in der Vernunft und Sachverstand noch nicht verboten sind. Zur Haltung der USA gegenüber China schreibt die Süddeutsche Zeitung: Dabei gäbe es Wege, wie Trump China zu einem Zugeständnis bewegen könnte. Und zwar ohne, dass es als Niederlage wahrgenommen wird. Gesicht, so heißt es im Chinesischen, kann man nicht nur nehmen, sondern auch geben, indem man seinem Gegenüber Spielraum gibt. Trump aber lässt Peking aktuell keine Tür offen. Oder wie er es in Art of the Deal formuliert, ich stecke meine Ziele sehr hoch und dann mache ich immer weiter Druck, 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 bis ich das habe, was ich will. Immerhin hier hält er sich an seinen eigenen Ratgeber. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung notiert zu dem Crash an den Börsen: Wer einen der so beliebten Index-Aktienfonds ETF besitzt, braucht gerade starke Nerven. Nehmen wir den Nasdaq. Seit Mitte Februar hat dieser amerikanische Technologie-Aktienindex 20% verloren. Allein in den vergangenen 5 Tagen setzte es mehr als 10% Verlust. Am schwarzen Montag in dieser Woche indes rettete sich der Nasdaq nach schwachem Start noch ins Plus. Wer Nasdaq-ETF besitzt, muss diese Schwankungen in voller Bandbreite aushalten.
Das war der letzte Kommentar in der Wirtschaftspresseschau. In Berlin formiert sich gerade die neue Koalition. Ab 15 Uhr erfahren wir mehr, wer dazugehört und was da genau beschlossen wurde. Da geht es jetzt auch um Posten im Kabinett. Wer wird Minister? Unsere Kolleginnen und Kollegen von Deutschland heute schauen seit Tagen besonders nach Ostdeutschland und schauen, wer dafür in Frage käme. In der Reihe Ostdeutsche Stimmen heute, warum Maja Waldstein eine gute Ministerin wäre. Sehr spannend. Ich bin Sandra Pfister. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse an der Wirtschaft und wünsche Ihnen noch einen guten Tag. Tschüss.